Wir lesen einen Text wieder aus Johannes Evangelium Kapitel 4, die Verse 5 bis 26. Johannes 4 von Vers 5. Da heißt es, er, nämlich Jesus, kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, Anihu, ich bin's, der mit dir redet. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hatte ja immer wieder mit Massen von Menschen zu tun. Denken wir nur an die Speisungswunder der 5000 oder der 4000 Menschen. Immer wieder lesen wir, dass Volksmengen ihn umdrängten, ihm zuhörten und dass sie zu ihm Blinde, Krüppel und allerlei Kranke brachten. Und da heißt es, als er die Volksmengen sah, war er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und doch wusste Jesus, was er von der Masse zu halten hatte. Die Masse wandte sich ja ab von ihm, als sie merkte, dass er nicht auf ihre Gedanken einging, als sie ihn zum König machen wollten, nämlich zum Brotkönig. Jesus wusste ja auch, dass die Masse sich einmal gegen ihn stellen würde, dass sie Kreuzige, Kreuzige ihn rufen würden. Jesus hat keinem Menschen getraut, viel weniger noch der Masse. Unsere großen Politiker, auch unsere Kommunalpolitiker, richten sich aber nach der Masse. Doch Jesus ließ sich nicht von der Masse beeindrucken und auch nicht beeinflussen. Was aber besonders wichtig ist, er sah auch in der Masse den Einzelnen. Es ging ihm immer um den Einzelnen. Es gab zur Zeit Jesu in Palästina viele Aussätzige. Er hat nur einige von ihnen geheilt. Einmal waren es zwar 10, von diesen 10 war es aber nur einer wert, dass er geheilt wurde, weil nur er dankbar war. Es gab viele Blinde in Israel. Nur wenige von ihnen hat er geheilt. Es gab viele Lahme, Taube, Stumme. Es gab viele Besessene. Aber er hat immer nur einzelnen von ihnen geholfen. Viele starben zur Zeit Jesu, aber nur wenige hat er auferweckt. Und das sicher nicht deshalb, weil er keine Macht gehabt hätte, alle zu reinigen, alle zu heilen, alle aufzuerwecken, sondern deshalb, weil er seinen Auftrag nicht an der Masse sah, sondern am Einzelnen. Gerade das verstand der Evangelist Johannes in seinem Evangelium so gut herauszustellen. Denken wir nur an den Blindgeborenen. Mit welcher Breite behandelt er dessen Heilung und die Folgen? Ebenso bei Lazarus. Wie man Jesus von dessen Krankheit berichtete und er schließlich wusste, dass er gestorben war und sich erst dann auf den Weg nach Bethanien machte. In welcher Breite wird auch das geschildert? Und genauso ist es bei unserem Text hier. 42 Verse lang berichtet er von dem Geschehen um das Gespräch Jesu mit dieser Samariterin. Und das tut Johannes vom Geist Gottes inspiriert gerade deshalb, um zu zeigen, wie eingehend Jesus sich mit dem einzelnen Menschen beschäftigt. Die ersten Verse unseres Kapitels berichten davon, dass sich die Pharisäer anfingen, für ihn und für seine Tätigkeit zu interessieren. Freilich waren sie nicht im guten Sinne an ihm interessiert. Jesus wollte aber, bevor seine Stunde gekommen sei, keine größeren Auseinandersetzungen mit den Pharisäern provozieren. Er verließ daher Judäa und ging nach Galiläa zurück. Man konnte ja von Jerusalem auf 3 Wegen dorthin gelangen. Einer, und zwar der nächste, war gerade der Weg über Samaria, um das die Juden aber meistens einen weiten Bogen machten. Jesus benutzt aber gerade diesen Weg. Wie so oft im Leben Jesu kann man auch hier das Walten der göttlichen Vorsehung beobachten, denn sie gab ihm die Möglichkeit, den etwas sektiererischen Samaritern den wahren Weg zur Anbetung Gottes zu zeigen. Jesus ist in unserem Text also auf der Durchreise von Judäa nach Galiläa. Die Mittagszeit lädt den Ermüdeten zur Rast ein. Auch an Jesus gehen ja Stress, Durst und Müdigkeit nicht vorüber. Und gerade seine eigene menschliche Mattigkeit und sein Durst ermöglichen es ihm, einem Menschen vom lebendigen Wasser zu trinken zu geben. Während Jesus wahrscheinlich am Brunnenrand oder ganz in der Nähe des Brunnens unter einem Baum saß, kommt nun eine Frau, die die heiße Mittagszeit zum Wasserholen nützt. Denn da kann sie sicher sein, niemanden anzutreffen, der mit Fingern auf sie zeigen würde. Die Frauen gingen sonst in den kühleren Morgen- oder Abendstunden zum Wasserholen und da waren es dann immer viele. Sie kommt allein. Sie ist ja eine unfreiwillig Vereinsamte, ein Mensch ohne echte Freundschaft, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sie ist mutlos, ohne Freude und enttäuscht durch viele verzweifelte Versuche, Glück zu finden. Die Gegenwart hat für sie keinen Reiz mehr und die Zukunft keine Hoffnung. Und nun kommt sie mit Jesus zusammen und er erkennt bei ihr ihr ungestilltes Sehnen und ihren Durst. Und er weiß auch um den Durst dieses ganzen Volkes der Samariter. Sie hat den Durst nach frischem, geistlichem Leben. In den Augen der Juden waren die Samariter Heiden, wenn sie auch die 5 Bücher Mose und das Buch Josua als heilige Schrift übernommen hatten. Sie selbst betrachteten sich als die wahren Juden. Sie behaupteten, von Josef und seinen Söhnen Manasse und Ephraim abzustammen. Ihr Heiligtum ist der Berg Gerizim in Samaria, wo nach ihrer Auffassung der wahre Tempel stand. Soviel man weiß, gibt es nur wenige Samariter heute noch. Es gibt zwei Gruppen mit je 275 Personen etwa, in Holon bei Tel Aviv eine und in Shechem in Nablus. Ihre Umgangssprache ist das Arabische. In ihrer Liturgie haben sie eine archaische Form des Hebräischen. Während die Juden zur Zeit Jesu die Samariter ablehnten, ist es bemerkenswert, dass das Neue Testament den Samaritern fast ständig bejahend gegenübersteht und dass die Samariter als solche dargestellt werden, die begeistert auf Jesus selbst und auf die Lehre der Urchristengemeinde reagierten. Auch Philippus zum Beispiel war in Samaria mit Erfolg missionarisch tätig. Und Jesus selbst setzte gewissermaßen den Samaritern ein Denkmal durch die Schilderung des barmherzigen Samariters. Er betonte auch, dass der eine von den 10 Aussätzigen, der zu Jesus zurückkam und ihm für die Heilung dankte, ausgerechnet ein Samariter war. Auch diese Frau war eine Vertreterin dieses Volkes. Und nun bringt Jesus in dieses leere Leben in einem verschmachteten Land unter einem dürstenden Volk seine herrliche Verheißung von den unbegrenzten Möglichkeiten, von einem Leben der Fülle, von einer Quelle, die überreichlich fließt. Auch unter uns können Menschen sein, die zurzeit eine geistliche Dürre durchmachen, die es dürstet nach lebendigem Wasser. An sie ergeht der Ruf, doch auch von diesem Lebenswasser, das Jesus darreicht, zu trinken. Endlich zu Jesus zu kommen, sich versöhnen zu lassen mit Gott, bei ihm die Vergebung der Sünden zu erfahren und ein neues Leben in seiner Nachfolge zu beginnen oder sich auch neu reinigen zu lassen, damit das empfangene Lebenswasser auch ungehindert weiterfließen kann. Das bietet uns Jesus auch heute wieder mit diesem Wort an. Jesus knüpft hier am Jakobsbrunnen ein Gespräch mit dieser Frau an, indem er sie bittet, ihm aus ihrem Gefäß zu trinken zu geben, im Vers 7. Und das war keine ungewöhnliche Bitte in dieser heißen Sommerzeit um Mittag herum. Das kam oft vor in Israel, dass auch Fremde, eine wassertragende Frau, um einen kühlen Trunk baten. Man kam einer solchen Bitte bereitwillig nach, denn man glaubte ja, dass Gott einen jeden Becher kalten Wassers belohnen würde. Gerade in einem solchen Lande, in dem die Sonne oft heiß herniederbrannte, war Wasser eine lebensspendende Köstlichkeit. Die Frau war nur verwundert, dass ein jüdischer Rabbi sich so herabließ und von ihr als verachtete Samariterin erwartete, dass sie ihm zu trinken gab. Und so entspann sich das Gespräch. Jesus spricht zu ihr von dem Lebenswasser, das er ihr geben kann. Er spricht von der Besonderheit und der Kraft dieses Wassers, das er austeilt. Jesus sagt hier zu der Frau: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Wir erinnern uns bei diesem Wort auch an den Ruf Jesu, der das Wasserritual des Tempelfestes in Jerusalem unterbrach, in Johannes 7, 38. In würdiger Prozession trugen die Priester große Krüge, die man am Teich Siloa gefüllt hatte, durch die vollen Straßen zu den Hallen des Tempels, wo sie in Erinnerung an das Wasser aus dem Felsen in der Wüste unter Lob und Dankgebeten vor dem Herrn ausgegossen wurden. Vor der großen Festgemeinde stand dabei das Jesaja-Wort: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Das war ihr Stolz und ihre Seligkeit, dass sie den Heilsbrunnen zu besitzen meinten und aus ihm schöpfen konnten. Welch ein Fest war das doch! Man sagte in Israel: Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. Und Jesus stand damals auch dabei und sah zu. Freute er sich denn darüber nicht? Aber schon im Alten Testament haben sich die Boten Gottes gerade gegen die großen religiösen Festfeiern Israels wenden müssen. Jesus sah die Menschenmenge, er hörte den Jubel, aber schöpften sie denn wirklich mit Freuden Wasser aus diesem Heilsbrunnen? Gibt es in großen Festversammlungen nicht auch Herzen, die es schmerzlich merken, wie die eigentliche Wirklichkeit des Heils fehlt? Bleiben Sie nicht bei aller Schönheit des Festes doch Dürstende. Und kein Wasser in goldenen Krügen kann Ihren Durst stillen. Jesus durchschaute die leeren Herzen damals. Und deshalb klang mitten in das Ritual hinein durch die heiligen Halle seine Stimme und seine Einladung: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Heute sind die Menschen genauso durstig, lebensdurstig, wie damals. Gerd Geiser lässt in seinem Roman Schlussball einer der Hauptfiguren Folgendes sagen: Jeder will glücklich sein. Jeder möchte zu dem Seinigen kommen. Sie sagen nachholen, sich entschädigen, einen Ersatz besorgen. Jedem sein Glück. Aber Glück, was ist das? Sein Glück wollen, ja. Aber glücklich sein können. Können? Oh nein. Ich denke, da reicht der Vorrat nicht. So viel ist gar nicht im Vorrat, dass es allen reichte und für immer. So viel Wohlfahrt ist überhaupt nicht in der Welt. Also stimmt es, was Eleonore Fürstin Reuss gedichtet hat: Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünde und unbefriedigt zurück. Das ist der Zustand auch des heutigen Menschen. Lebensdurst quält ihn. Ungestillter Lebensdurst. Die Leute in der modernen Oper von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni meinten, in Mahagoni wie in einem Paradies leben zu können. Jeder darf ungehindert tun, was er will, und entdeckten doch nach einiger Zeit, da fehlt doch etwas. Wie schal und sinnlos ist das Leben sonst. Auch das viel zitierte süße Leben im Reichtum und Nichtstun kann den Lebensdurst nicht löschen. Es fehlt etwas. Es fehlt das, was nur Jesus uns anbieten kann, was nur Jesus Christus uns geben kann. Er gibt uns das Wasser des Lebens, das allen Durst stillt. Er schenkt geistliches Leben, das dann auch weiterströmt in die Herzen anderer. Wir tun gut daran, uns bewusst zu machen, dass wir es hier mit weit mehr als nur mit einem schönen Bild zu tun haben. Johannes hatte erlebt, wie diese Verheißung auf dramatische Weise wahr wurde. Während des ersten Jahrhunderts, in den Zeiten großen Zuwachses, wie auch in denen schwerster Verfolgungen, bewiesen Christen eine Spannkraft des Glaubens und entschlossener Hingabe, die durch nichts unterzukriegen war. Das Evangelium und die Herzen der Christen erwiesen sich stärker als die Macht der Feinde. Die geistlichen Kräfte der Gemeinde Christi schienen unerschöpflich zu sein, ob sie durch Enttäuschungen oder durch die Gewalt der Verfolgung geprüft wurden. Und so ähnlich ist es doch auch heute. In Nordkorea und in vielen islamischen Ländern, in denen die Christen verfolgt werden und leiden, aber nicht überwältigt werden können. Johannes fasst die Erfahrungen eines Jahrhunderts mit den staunenden Worten zusammen in seinem ersten Kapitel des Evangeliums: Von seinem Reichtum haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Diese unerschöpfliche Quelle ist unabhängig von Zeit und Situation. Sie reicht für alle Bedürfnisse und jede Zeit. Das Angebot Jesu hier an die samaritische Frau war einfach. So einfach, dass die schlichteste Frau es verstehen konnte. Und sie war sofort bereit, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. In Vers 15: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Doch Jesus musste ihr zuvor die Bedingungen zeigen, auf welche hin sie es erst erhalten konnte. Das Wasser des Lebens gibt es natürlich umsonst, aber es muss erst eine Voraussetzung erfüllt werden, bevor man es aufnehmen kann. Eine Voraussetzung, die freilich jeder bei sich schaffen kann. Man kann ja Trinkwasser nicht in ein schmutziges Gefäß einfüllen, sonst kann aus Lebenswasser Todeswasser werden. Das Gefäß muss erst gesäubert werden. Ein verfahrenes Leben muss erst geordnet werden durch Buße und durch Beugung. Anstand und Höflichkeit des Orients erforderten, dass die Frau ihren Mann holte, bevor sich die Unterhaltung ausweitete. Wir haben es ja gelesen in Vers 16. Jesus zeigte damit auf die Wundestelle in ihrem Leben. Sie musste bekennen, dass sie keinen Mann habe. Und gerade darin lag der ganze Jammer ihres Lebens. Immer hat sie den Mann gesucht und in dem Mann die Geborgenheit, die Liebe, die Sinnerfüllung des Lebens. So hat sie 5 Ehen geführt, deren näherer Verlauf nicht geschildert wird. Beendete der Tod einzelne dieser Ehen? Oder wurde die Frau von allen 5 Männern verstoßen? Aber dann doch wohl auch kaum ohne ihre eigene Mitschuld. Wir wissen aber auch, wie leicht es damals dem Mann gemacht war, seiner Frau einen Scheidebrief auszustellen und sie einfach zu entlassen. Welch ein bitteres Leben lag hinter dieser Frau. Und nun nach den 5 gescheiterten Ehen lebte sie ohne Ehe mit einem Mann zusammen, der gar nicht ihr Mann war. Sie stand also jetzt offenbar im Ehebruch. Und das ist das Ende eines Lebens, das im Mann sein Glück suchte und nur im Mann. Durchschaut stand sie nun vor dem Herrn. Jesus wollte aber gerade das beschwerte Herz dieser Frau durch die Ansprache des wunden Punktes in ihrem Leben erleichtern. Denn es gibt keine frohmachende geistliche Erfahrung, solange die Sünde, die die Seele bedrängt, ungenannt und unvergeben bleibt. Hier gilt, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden. Ist es nicht so, dass wir manchmal vergessen, um Vergebung zu bitten? Das ist ein Brunnen, den wir wieder neu graben müssen. Sünde, die nicht bekannt wird vor dem Herrn oder vor Menschen, liegt schwer auf dem Gewissen und erstickt die Quellen geistlichen Lebens. Buße aber lässt die Wasser wieder fließen. Die Frau äußert sich hier Jesus gegenüber nicht über ihr sündiges Leben, aber sie gibt zu, dass er die Wahrheit gesagt hat, denn sie nennt ihn einen Propheten. Ihre Frage nach der rechten Anbetungsstätte offenbart ihre Sehnsucht, dem zu begegnen, der auch in ihrem Leben neu Ordnung schaffen kann. Aber sie brachte sofort die üblichen Argumente über den rechten Ort und die rechte Weise des Gottesdienstes hervor. Die im Juden und im Samariter begegneten sich 2 verschiedene Konfessionen. Und beide glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und beide hofften auch auf den Messias. Doch gegenseitig erkannten sie sich nicht an, wie wir schon angedeutet haben. Sie hatten verschiedene Heiligtümer, verschiedene Gottesdienste und theologische Erkenntnisse. Es war eine Situation, an der sich eigentlich bis heute bei den Christen auch nichts geändert hat. Wie schnell ist man dabei zu fragen, wer steht auf der richtigen Seite? Aber gerade das ist der Gesprächsstoff, vor dem man sich hüten sollte. Denn er führt gern zu Diskussionen und zu Streitgesprächen. Und man legt sich schnell auf Nebensachen fest und umgeht die Hauptsache. Es kann auch ein Ausweichen sein, denn die Diskussion über konfessionelle Unterschiede ist leichter zu führen, als den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen und das Heil in ihm zu bekennen. Lernen wir von Jesus auch hierin. Jesus geht darauf gar nicht ein, auf diese Diskussion. Er schob diese Frage beiseite mit der Aufforderung, Vers 21 bis 24, die Menschen sollen Gott überall anbeten, und zwar im Geist und in der Wahrheit. Das Gebet ist nicht von bestimmten Zeiten und Orten abhängig. Ja, Anbetung bedarf auch nicht unbedingt vieler Worte, denn sie geschieht in der Gegenwart Gottes, im Gefühl über das Vorrecht und die Freude, Gott anbeten zu dürfen. Der anbetende Geist schöpft aus dem Brunnen des lebendigen Wassers, der in Jesus uns gegeben ist. Es geht schließlich nicht um die Anbetungsstätten, so sagt Jesus dieser Frau, sondern es geht um die neue Quelle lebendigen Wassers, die auch sie benötigt. Wie oft versuchen die Menschen wie diese Frau, sich dem persönlichen und moralischen Anspruch des Evangeliums zu entziehen und auf allgemeine Fragen auszuweichen. Jesus zeigt, dass Gerizim und Zion nur zeitlich und örtlich bedingte Symbole sind. Wenn Gottes Stunde kommt, spielt der Ort keine Rolle, denn die Anbetung wird überall stattfinden. Das heißt aber nicht, alle Religionen seien gleich. Die Anbetung der Samariter war im Gegensatz zu den Juden von Unwissenheit gekennzeichnet. Gottes Rettungstat galt in erster Linie den Juden, und sie waren, indem sie dem Messias als Heimstätte dienten, der Ausgangspunkt für die Errettung der ganzen Welt. Deshalb sagt hier Jesus unmissverständlich, das Heil ist aus den Juden. Jesus war ein Jude. Und im Judentum hat das Christentum seine Wurzeln. Der allmächtige und lebendige Gott der Juden, der Gott der Bibel, der Gott des Himmels und der Erden, ist der Vater Jesu Christi. Doch wenn es heißt, dass das Heil aus den Juden kommt, dann nicht um der Juden willen. Das dürfen wir auch nicht verwechseln, sondern weil Jesus sein Erdendasein an dieses Volk gebunden hatte. Mit anderen Worten, das Heil kommt von und durch Jesus. Gemeinsamkeiten des Christentums mit anderen Religionen zu suchen und anzustreben, namentlich mit dem Islam, das ist bibelwidrig und antichristlich. Es gab da eine Schweizer Initiative für eine Friedenscharta zum neuen Millennium, die zeigt, wie gefährlich sich die raffinierte Missdeutung des Evangeliums auswirken kann. Da heißt es nämlich in dieser Privatinitiative des Schweizer Journalisten Ulrich Kegi, die er in 10 Punkten unterordnet. Ich lese nur von Punkt 5 an. Er sagt zunächst über das Verhältnis von Juden und Christen, entweder gibt es zwei Götter, einen für Christen und einen für Juden, oder es ist der gleiche Gott für alle Völker, wenn auch mit verschiedenen Gesetzen. Und dann bringt er den Islam ins Spiel. Unter Punkt 6, Mohammed betete zum gleichen Gott, aber auch mit anderen Gesetzen. Siebtens, ein Friedensvertrag sollte bis zum Jahr 2000 von Juden, Christen und Muslimen unterschrieben werden. Im Namen des Allmächtigen heißt er Yahweh, Gott oder Allah. Achtens, die drei Religionen schauen zurück. 1300 Jahre Muslime, 2000 Jahre Christen, 5754 Jahre Juden. Neuntens, aber man muss auch über die Grenze des Jahres 2000 vorwärts schauen. Alle Menschen rund um die Erde halten sich die Hände. Und zehntens, jeder Mensch, jedes Volk sucht Schutz und braucht Frieden. Soweit Ulrich Kegi. Frieden, ja, den brauchen wir. Aber doch nicht auf diese Weise, liebe Brüder und Schwestern. Nur Jesus Christus ist unser Friede. Die deutschen Protestanten sind allerdings schon viel weiter in ihrer Entwicklung. Hier werden gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Da fand ich eine Zeitungsnotiz unter dem vielsagenden, doch richtigen Titel »Schändliche Prediger«. Zum ersten Mal, so heißt es hier, in einer evangelischen Kirche Barsingshausen, hatte ein islamischer Prediger auf der Kanzel gestanden. Mustafa Öztürk, Imam in der Moschee in Garbsen, gestaltete gemeinsam mit Pastor Manfred Ottenstetter den Eröffnungsgottesdienst der evangelisch-lutherischen Petruskirchengemeinde zur diesjährigen Friedensdekade. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Muslime aus der Stadt teil. Mustafa Öztürk, einer von rund 450 Imamen, sang auf Arabisch das Gebet, mit dem die Muslime fünfmal täglich zur Moschee gerufen werden, und las mit Ottenstetter gemeinsam die Sure 49 aus dem Koran. Sehen Sie, liebe Brüder und Schwestern, so wird also der Ausschließlichkeitsanspruch Jesu unterlaufen, der doch deutlich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder wie es Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat bezeugt haben in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen, als nur der Name Jesus Christus. Die Frau in unserem Text begriff immer noch nicht und wollte die Herausforderung bis später aufschieben, wenn der Messias kommt. Dabei erhält sie die überraschende Antwort Jesu, eben mit der Gottesformel, die ich genannt habe, Ani Hu, ich bin's, der mit dir redet. Manche Menschen behaupten, Jesus habe sich nie selbst als den Messias, als den Christus ausgegeben. Infolgedessen sei er es auch nicht. Doch das stimmt nicht. Wir sehen das doch hier. Jesus hat sich klar als der Messias zu erkennen gegeben. Und dasselbe lesen wir auch in Johannes 9. Jesus fragte den Blindgeborenen, den er geheilt hat, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Geistliches Leben beginnt nur in der Begegnung mit Christus. Nur er gibt das lebendige Wasser, das allen Durst löscht und ein nie versiegender Quell ist, der auch in das Leben anderer weiterfließt. Weil Jesus mit der Sünderin redet, erfährt sie, dass Gott sie nicht verstößt. Ja, darf sie erkennen, dass sie angenommen ist. Jesus wird auch ihr Retter und Erlöser, ihr Heiland. Und das überwältigt sie so, dass sie ihren Krug stehen lässt und davonläuft. Sehen wir im weiteren Verlauf, wie es nach unserem Text geschildert wird. Die Frau war ja sicherlich nicht gekommen, damit sie Wasser nur für sich allein schöpfe. Sie teilte ja ihr Wasser auch anderen aus. Und nun hat sie vom Wasser des Lebens getrunken und muss schnellstens zurück zu den Menschen, nicht nur zu ihren Angehörigen, sondern zu allen, denen sie bisher aus dem Weg gegangen war. Wer Jesus erfahren hat, kann dies nicht für sich behalten. Er braucht ja auch seine Schuld nicht mehr zu verbergen. Die ganze Stadt soll es nun wissen, dass da einer ist, der das Heil bringt, der ewiges Leben gibt. Hier am Jakobsbrunnen geschah keine große Evangelisation. Hier stand keine zuhörende Masse Jesus gegenüber. Jesus hat hier einer Einzelnen das Heil verkündet. Und welche große Wirkung hatte es doch? Wir wollen oft die Menge bewegen, um den Einzelnen zu erreichen. Hier wird der Einzelne aber bewegt und die Menge erreicht. Die ganze Stadt erfährt es durch diese Frau. Es kommt nur darauf an, dass der Herr sich unser offenbart und wir mit der Quelle des lebendigen Wassers in Berührung kommen. Dann stehen wir nicht mehr abseits. Dann stehen wir im Reich Gottes auch nicht untätig herum. Dann tun wir etwas für Jesus. Wenn wir ihn als die Quelle des lebendigen Wassers erlebt haben, selbst in unserem eigenen Leben erlebt haben, dann werden wir davon bewegt. Dann fließt dieses Wasser weiter und wird zum Segen für andere. Sicher gibt es manches Auf und Ab auch im Leben eines Menschen, der einmal mit diesem lebendigen Wasser schon in Berührung gekommen ist. Paulus sagt, dass das innerliche Leben der Menschen täglich erneuert wird, indem sich das Leben Jesu an ihnen offenbart. Was ich jetzt lebe, sagt der geprüfte, doch unermüdliche Apostel, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Hier gebraucht Paulus ein Wort, das tägliches, andauerndes sich anklammern an Christus bedeutet. Fühlen wir uns unsicher? Er ist der Fels, sagt die Schrift. Sind wir aus der Fassung gebracht, ängstlich und uneins mit uns selbst? Er ist unser Friede, sagt der Apostel. Fürchten wir uns vor der Zukunft, vor Veränderungen, vor Herausforderungen? Er ist unsere Hoffnung. Oder sind wir am Ende unserer Kraft? Brauchen wir neue Inspiration? Er ist unser Leben, heißt es im Philipperbrief. Es ist immer Christus, nicht diese oder jene Haltung unsererseits, auch nicht unser Glaube. Nicht unsere Liebe, nicht unsere Hingabe, nein, immer nur Jesus Christus. Das sich Anklammern an ihn, dieses ständige Hängen an dem gegenwärtigen Herrn, dieses Verwurzeltsein der Rebe im Weinstock, gleicht einem Brunnen, der niemals austrocknen wird. Denn Jesus sagt in Vers 14 hier, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. So reich beschenkt uns Jesus, wenn wir uns ihm in Buße und Empfangsbereitschaft öffnen. Es sagte einer ganz richtig, wer sprudelndes, frisches Quellwasser hat, dem wird die trübe Brühe aus einem verseuchten Tümpel nicht mehr schmecken. Es hilft uns nicht weiter, wenn man uns immer wieder sagt, was wir nicht dürfen und was wir nicht sollen. Moralpredigen befreien nicht. Wir müssen einfach etwas Besseres, ja das Beste haben. Und das muss man an uns sehen. Bisher haben wir vielleicht bildlich gesprochen versucht, unseren Durst mit Wasser aus unsauberen Pfützen zu stillen. Aber das konnte und kann uns nie befriedigen. Jesus hat uns aber heute durch sein Wort die frische Quelle gezeigt, die er selber ist. Wenn du die Gabe Gottes erkenntest, sagt Jesus in Vers 10, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus ist die wahre Lebensquelle und er bietet uns Lebenswasser an, auch heute, wenn wir doch nur alle diese Gabe Gottes erkennen und annehmen würden. Dann wäre uns geholfen, dann wäre unser Lebensdurst gestillt. Und darum kann ich nur mit dem Dichter bitten und einladen, komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt, komm, denn es ist nicht vergebens, hier bist du ruhig und satt. Komm zu dem Born, dich zu laben, tauch im Glauben, in den Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Komm zu der heilenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trinke zum ewigen Heil. Eile dorthin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, das sei dein ewiges Ziel. Amen.